Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Leonardo Royal Hotel. Seid ihr gut drauf?
Ja.
Hey, nur mal einen großen Applaus. Lasst doch mal alle Leute auch in Erlangen, Ansbach, online begrüßen. Genau, auch ganz herzliche Grüße an unseren Pastor Konsti auf dem Sofa im wohlverdienten Urlaub heute. Ganz, ganz liebe Grüße und ich soll auch ganz, ganz liebe Grüße von ihm ausrichten. Er vermisst es hier zu sein, aber er genießt seinen Urlaub und nächste Woche wieder voll fuego, wieder 100%. Unser Pastor Konsti ist wieder am Start. Genau, ich habe heute die Möglichkeit, unsere Themenreihe Gedankenkämpfe abzuschließen, was für mich total die Ehre ist, weil ich mir so denke, hey, das ist so ein wichtiges Thema, so, so wichtiges Thema, dass, weil ganz, ganz viel, was hier drin passiert, ne, bestimmt über das, was in unserem Leben passiert. Und das ist die Realität, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und wir hatten letzte Woche Pfingsten, da ging es viel darum, Feuer zu fangen. Der Heilige Geist kommt in die Kirche entsteht. Und wir dürfen heute noch vom Heiligen Geist erfüllt werden. Wir dürfen heute noch on fire sein. Aber ich möchte heute mit dir die Frage tatsächlich anschauen, was soll ich machen, wenn das Feuer aus ist? Weil die Realität ist klar, viele von uns würden sagen, ja, ich bin so ein guter Christ, ich bin immer on fire, vor allem jetzt hier natürlich in Nürnberg. Wir sind immer gut drauf, wir haben immer Bock, haben immer ein Herz für Jesus. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen vielleicht, ne, der vielleicht sagt, hey, irgendwie waren die letzten Monate sehr, sehr anstrengend für mich, sowohl seelisch als auch körperlich, als auch geistlich. Und die Realität ist, Spaß beiseite mal, dass circa 60% aller deutschen Arbeitnehmer eins gemeinsam haben. Sie sehen sich selber als Burnout gefährdet. Die Realität ist auch, dass 60% aller Deutschen angeben, dass sie mehrfach die Woche mit Müdigkeit zu kämpfen haben. Müdigkeit, die da ist, Müdigkeit, die mich runterzieht, Müdigkeit, die mein Leben bestimmt, wo ich selber merke, boah, irgendwie habe ich geschlafen, aber ich bin immer noch müde. Und die Realität ist, dass eben sehr, sehr oft auch ein hoher Prozentsatz eben auch sagt, ja klar, ich weiß, dass mein Auftrag ist, Jesus zu lieben, aber irgendwie fällt es mir einfach an gewissen Zeiten auch schwer. Und die Realität ist auch, so wie ich die Erfahrung als Pastor für die junge Generation auch gerade im College oder auch in der Jugend auch sehen darf, ist, wir haben sehr, sehr oft viele Highs, wo wir ganz viel gut unterwegs sind, wo wir Jesus lieben, wo wir abgehen, wo wir uns denken, jawohl, Jesus hat mich erwählt und ich will für ihn leben. Aber gleichzeitig gibt es auch ganz, ganz viele Momente. Manchmal fängt es sogar direkt Montag nach dem Gottesdienst an, wo wir uns denken, wo ist eigentlich mein Feuer geblieben? Und es die Realität ist, und es ist mir so, so wichtig, das euch mitzugeben, hey, Church, wir wollen einfach heute ganz, ganz simpel, ganz, ganz ehrlich reden. Hier sind einige Menschen im Raum, hier sind einige Menschen in Erlangen, Ansbach, egal wo du her bist, egal wo du gerade zuschaust, die Realität ist, manchmal sind wir einfach völlig überfordert mit dem, was gerade in unserem Leben abgeht. Das ist die Realität. Manchmal denken wir uns, wie sind wir eigentlich an diesen Punkt gekommen? Manchmal denken wir uns auch, hey Gott, ich habe dir eigentlich versprochen, dass ich on fire bleiben möchte, dass ich die Bibel lesen möchte, dass ich echt jeden Tag durchlesen möchte, auch jeden Tag in der Beziehung auch leben möchte mit dir, aber irgendwie habe ich das nicht umgesetzt. Und die Realität ist auch wirklich ganz klar, hey, wir sehen es, dass wir oftmals auch selber enttäuscht sind, nicht nur von Gott, sondern auch hauptsächlich von uns selber. Weil wir uns wieder die Vorsätze, die wir eigentlich vorgesetzt haben, wieder nicht umgesetzt haben. Weil wir wieder an dem gleichen Punkt sind wie vor einem Jahr. Weil wir wieder vielleicht sogar an einem schlimmeren Punkt sind. Und das ist die Realität eines christlichen Lifestyles. Und ich möchte diese einfach so mitgeben, weil die Bibel sagt nicht aus, okay, die guten Christen, die sind immer gut drauf und die schlechten Christen, die kriegen es einfach nicht gebacken. Sondern wir sehen es ein Prinzip, dass eben Leid, dass eben Stress, dass Überforderung, auch dieser Moment, alles ist mir zu viel, ein normaler Bestandteil eines Lebens ist. Egal ob christlich oder auch nicht christlich. Das ist die Realität, das gehört zum menschlichen Dasein dazu, dass wir merken, wir kommen an unsere Grenzen. Weil der Einzige, der grenzenlos ist, ist unser Gott. Und deswegen ist es ganz, ganz normal, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass wir unsere Ende auch wirklich am Ende sind manchmal auch. Aber ich möchte dir heute eins sagen, es gibt so einen Satz, der mich immer auch voll bewegt. Es ist okay, dass du nicht okay bist. Es ist okay, dass du nicht okay bist. Aber es ist nicht okay, dass du in diesem Zustand bleibst. Ganz, ganz simple Message. Und es ist egal, ob du jetzt hier bist. Und wir sind eine Family. Wir dürfen ehrlich vor uns sein. Es ist okay, dass du nicht okay bist. Aber es geht trotzdem ganz, ganz viel darum, okay, wie gehe ich damit um? Weil ganz ehrlich, so gerade in diesem Zustand, wo wir merken, boah, uns geht's gerade mental nicht gut, psychisch nicht gut, geistig nicht gut, da sind wir immer am meisten anfällig für ganz, ganz kleine Dummheiten, ganz, ganz kleine Fehler, die sich auch einschleichen, ganz, ganz kleine Dinge, die sich auch einschleichen wollen und uns von Menschen und von Gott wegziehen wollen. Und deswegen wollen wir uns heute damit auseinandersetzen, hey, mit der Frage, was kann ich tun, wenn mir alles zu viel wird? Das ist die Frage. Was tun, wenn alles zu viel ist? Genau. Yes. Wir sehen eine Person in der Bibel, wir sind gerade vorhin in der Themenreihe dran, das Video hat sich auch irgendwie schon ein bisschen gespoilert, Elia. Elia war ein sehr, sehr interessanter Mann Gottes, weil er hat auf der einen Seite die größten Hochs gesehen, gleichzeitig die tiefsten Tiefs. Die größten Hochs, wo wirklich plötzlich Feuer vom Himmel gefallen ist, wo viele Wunder und Zeichen passiert sind. Er einfach auch gesagt hat, hey, Hungersnot kommt und Hungersnot geht. Und alles ist so passiert, wie er es irgendwie gesagt hat. Klar, immer im Willen des Herrn, aber wirklich, wenn einer die Hand Gottes in seinem Leben erleben durfte, wenn einer wirklich Gunst und Gnade jeden Tag sehen durfte, dann war es Elia. Und trotzdem kam er an den Punkt, wo er sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und wir wollen uns anschauen, 1. Könige 19, 1 bis 4. Es war kurz nach dem Wunder, wo wirklich Feuer vom Himmel gefallen ist. Und Gott, also wie gesagt, Elia hat gesagt, hey, der Gott, der real ist, ne? Der Gott, der real ist, lässt wirklich Feuer vom Himmel fallen. Und dann die Baalspriester haben probiert, stundenlang haben sich aufgeritzt, es ist nichts passiert. Und unser Gott, der lebendig ist, hat Feuer vom Himmel regnen lassen. Und die Botschaft ist immer noch die gleiche, alle anderen Götzen sind tot. Sie können nichts hören, sie können nichts sehen, aber unser Gott lebt. Halleluja. Irgendjemand dankbar dafür? Okay. Auch in Erlangen-Ansbach, seid ihr dankbar dafür, dass unser Gott lebt? Aber trotzdem ist es halt einfach so, unser Gott lebt, aber trotzdem kann unser Christsein manchmal eben einschlafen. Warum? Weil wir Menschen sind. Wir sind nicht perfekt. Aber Gott gibt immer Lösungen mit. Immer, als mich Pastor Jons jemand begleitet hat aus Erlangen, war es immer so, wir hatten immer viele Probleme. Jugendarbeit ist Problemarbeit. So, sagt man manchmal so, vielleicht wenn du ein paar Teenager zu Hause hast, dann kannst du vielleicht Amen dazu sagen. Nee, sei leise. Ich möchte keinen Familienstress hier aussuchen. Ne? Ey, aber so, die Realität ist ja wirklich, ey, du hast viele Probleme. Aber Jons hat immer mal eins gesagt, hey, wir haben zwar viele Probleme, aber wir haben immer einen Gott, der uns Lösungen gibt. Ne? Und das ist die Realität. Es ist immer ein Weg da. Ein Ausweg ist da. Ne? Und davon spricht auch die Bibel. 1. Könige 19, 1 bis 4. Und Ahab erzählte der Jezebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Jezebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich, was? Herr, noch mehr noch mal Feuer. Nein, er bat sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und ich finde den Satz so interessant, weil ich mir so gedacht habe, wer von seinen Vorvätern hat denn bitte Feuer vom Himmel regnen lassen? Mir fallen wenige ein, wo wirklich das Wort, was auch Gott ihm gegeben hat, so auch in der Kraft auch mitgekommen ist. Und er selber sagt, hey, ich bin nicht besser als sie. Ich bin am Ende. Und wir sehen eine normal menschliche Reaktion, dass Elia sagt, mir ist alles zu viel. Irgendwie versuche ich alles zu tun, irgendwie versuche ich alles zu leisten, irgendwie versuche ich zu performen. Er kommt ans Ende und was passiert ist? Er rennt weg. Und ist es die Realität ist, hey Leute, wir sind oft mal so, Dinge passieren und das, was wir machen, ist, dass wir nicht stehen bleiben oder sagen, okay, wir stehen wieder auf, sondern wir laufen in die entgegengesetzte Richtung hinein in die Wüste. Die gute Nachricht ist, in Erlangen oder auch in Nürnberg oder in Ansbach gibt es keine Wüste, wo wir reinrennen können. Die schlechte Nachricht ist, heute gibt es ganz, ganz viel mehr Wüsten, wo du hineinlaufen kannst. Social Media, Pornografie, andere Dinge, wo wir wirklich sagen, hey, die tun uns nicht gut, Sucht, die in unser Leben hineinkommt. Und das ist die Realität ist wirklich, wir sagen, hey Leute, wir schaffen es irgendwie nicht auszuhalten, ich komme damit nicht klar, ich bin überfordert. Wir rennen direkt rein ins nächste Problem. Aber, wie gesagt, Gott hat einen Weg für uns. Aber was war eigentlich jetzt Elia zu viel? Weil wir sind oftmals so, ich weiß nicht, ob du auch so ein Typ bist, du kannst ganz, ganz schlecht über deine Gefühle reden. Ich bin so einer. Genau, also ich weiß, irgendwie geht's mir nicht gut, aber irgendwie weiß ich auch nicht genau, was genau in mir abgeht. Und deswegen muss man da immer manchmal mit Leuten hin und dann so abchecken, okay, ab wann ging's dir nicht gut? Was für ein Gefühl hat es ausgelöst? Und ich so, keine Ahnung, was für ein Gefühl, so, mir ging's halt nicht gut. Ja, also ein Gefühl der Trauer. Ja, genau, Trauer klingt gut. Also so bin ich zumindest, vielleicht bist du auch so einer. Und dann irgendwann nach ganz, ganz vielen Spiegelaktionen check ich dann aus, okay, das war das Problem. Aber was war das Problem eigentlich von Elia? Was war eigentlich konkret sein Gefühl, dass wirklich, also was waren die Dinge, die es ausgelöst haben, auch die Emotionen, die dafür ausgelöst haben, dass er sagt, ich habe genug, ich will nicht mehr. Was waren die drei Probleme? 1. Könige 19, Vers 10 spricht davon. Elia sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Wir sehen drei Probleme in einem Satz. Der erste ist, Elia ist total erschöpft, er kann nicht mehr, er hat heftig geeifert. Und vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, dass du mal sonntags nach Hause gehst und einfach total durch bist und dir denkst, ey, ich habe irgendwie so viel geleistet, aber irgendwie gab es so viel wenig Ertrag. Na? Bei mir ist es tatsächlich immer so, die Momente, wo ich mich selber am meisten immer anzweifle in meiner Position, sind immer gerade nach so irgendwelchen Konferenzen, nach irgendwelchen Freizeiten, nach irgendwelchen Dingen, wo wir wirklich viel geleistet haben auch. Und ich mir selber die Frage stelle, was habe ich eigentlich so getan? Na? So dieses, ich bin noch nicht besser als meine Vorgänger, wer bin ich eigentlich? Na, das ist total normal, weil Erschöpfung, weißt du, so gerade in Momenten der Erschöpfung sind wir meistens immer am enttäuschendsten, weil wir einfach durch sind, unser Denken ist nicht mehr klar, wir wollen eigentlich nur noch schlafen und dann versucht natürlich der Feind immer wieder in unser Denken hineinzukommen. Das zweite Problem war von Elia, ich allein, Einsamkeit. Er hat sich allein gelassen gefühlt. Und wir sehen es auch, dass heute auch immer wieder, wenn ich jetzt Leute fragen würde, hey, fühlt ihr euch alleine, müssen Leute, wenn sie ehrlich sind, also es gibt ja das Unehrliche, ich frage sehr viele Leute, wie geht's euch, und die sagen immer gut, und dann fragst du ein zweites Mal, wie geht's dir wirklich? Ja, nicht so gut. Das ist sehr, sehr oft, das ist ein bisschen auch eine Krankheit hier in Deutschland, finde ich, nicht ehrlich zu sein, ne? Und wenn man dann Leute so fragt, hey, wenn man wirklich nachfragt, hey, was ist dein Struggle, ist, ja, ich fühle mich einsam. Es ist eine sehr, sehr große Krankheit auch, die auch in den letzten Jahren über Covid auch gekommen ist, immer mehr und auch immer tiefer, ist so dieses, viele Menschen fühlen sich alleine. Viele Menschen fühlen sich nicht nur alleingelassen von Gott, sondern auch von Menschen. Keiner ist mit mir. Und ich will einfach dir auch so zusprechen, als ich heute Morgen auch im Gebet war, habe ich auch sehr viel, in der Vorbereitung habe ich auch sehr, sehr viel, auch gerade junge Eltern gesehen, ne, auch junge Mütter, vielleicht wurdest du auch wirklich verlassen, du bist wirklich alleinerziehend und du sagst selber, ich fühle mich so alleine. Ich will dir eins sagen, hey, ich glaube, darüber werde ich nachher noch reden, Gott ist dir näher, als du denkst. Und die zweite Sache ist, es gibt hier Menschen, die dir helfen wollen. Wir als Kirche sind nicht nur ein Sonntagsprodukt, sondern ein Unter-der-Woche-Produkt, 24-7-Produkt. Bedeutet, du bist nicht alleine. Wir haben Angebote für dich und es ist natürlich immer eine Überwindung, in eine Kleingruppe zu gehen, auch in Seelsorge zu gehen, Pastoral Care, wir haben ein Angebot hier. Du kannst gerne die Leute, auch die Gebetsteam, auch nachher fragen danach, wenn du wirklich sagst, hey, ich bräuchte Seelsorge. Es gibt Leute, die dir helfen wollen. Du bist nicht allein. Und es gibt Angebote, aber wir müssen sie immer noch in Anspruch nehmen. Aber es ist völlig normal und das sage ich dir, viele Leute fühlen sich alleingelassen. Wichtig ist, wie gehen wir damit um? Und der dritte Punkt ist die Angst. Hey, die Angst davor, sie wollen mich umbringen. Und das Interessante ist, davor, Elia war noch in 1. Könige 17, 1. Könige 18, weißt du so, da ist er vor den Ahab hingegangen, hat dann so gesagt, hey, übrigens, es wird eine Hungersnot kommen. In dem Moment hat er keine Angst, obwohl er eine mehrjährige Hungersnot hier ankündigt. Hey, in dem Moment hat er auch keine Angst, als er gesagt hat, er hat sich über die Leute lustig gemacht, über die Baalspriester hat er sich lustig gemacht, hat dann so gesagt, ja, vielleicht sollt ihr lauter schreien, euer Gott schläft vielleicht. In den Momenten, wo er die Leute provoziert, hat er keine Angst. Obwohl er die ganze Zeit irgendwelche Sprüche klopft. Also, und dann ein Kapitel später ist er so, ich kann nicht mehr, die wollen mich umbringen, ich will nur noch weg. Das ist aber auch die Realität. Wir haben manchmal auch Angst vor Dingen, wo wir uns selber auch denken, hey, warum, vor einem Monat war ich noch viel mutiger. Das ist so, ich habe zum Beispiel immer wieder so die Angst, wenn wir auf Freizeit fahren, Was ist, wenn wir einen Jugendlichen dort lassen? So, versteht ihr so? Dann gehe ich da so durch und dann denke ich immer so, okay, bei den Eltern, da würde ich den auf jeden Fall nicht vergessen wollen. So. Nee, Spaß. Nee. Ich liebe alle Eltern, wirklich. Ich habe mit Eltern wirklich gar kein Problem. Ich zumindest. Ne? Also, versteht ihr? Ey, aber da, weißt du, dann kommen solche Gedanken so rein. Kennt ihr das vielleicht auch so? Ja, okay, was ist, wenn ich jetzt zu euch hier rausgehe und dann irgendwie ein Stein runterfällt vom Himmel? Keine Ahnung was. Ne? Und manchmal denkst du so, das sind jetzt natürlich witzige Späße, wo man sich drüber lustig macht. Oder keine Ahnung, was irgendwelche Jugendlichen vergessen. Ich vergesse sie nicht. Wir haben ein Team, die vergessen sie nicht. Genau. Aber so, ne? So, ey, aber das... Da steht, die Angst ist eine Realität auch in unserem Leben, dass immer wieder Ängste kommen, wo wir auch immer wieder sagen, hey, eigentlich vor einem Tag habe ich nicht so gedacht. Dann kommt plötzlich so ein Gedanke, was ist eigentlich, wenn Gott nicht gut ist? Angst kommt hinein und bestimmt unser Leben, obwohl wir noch 2 Stunden vorher gesungen haben, du bist gut zu mir. Ne? Da steht ja, das ist die Realität in unserem Leben, dass Angst wieder versucht, seinen Weg reinzukommen. Jeder von uns hat damit zu kämpfen. Jeder von uns hat diese Momente, wo wir uns einsam fühlen. Jeder hat die Momente, wo wir einfach fertig sind und uns denken, was habe ich eigentlich jetzt getan? Was verbringe ich an dieser großen, weiten Welt eigentlich? Mein Leben ist doch total sinnlos. Aber ich will dir eins sagen, es gibt immer wieder auf ein Problem immer wieder eine Lösung. Es gibt 3 Antworten Gottes darauf. Auf diesen Moment der Überforderung, auf den Moment auch des Gestresstseins. Und das Interessante ist, das Erste ist total simpel. Ich habe mich ein bisschen geschämt in der Vorbereitung, das mit reinzunehmen, weil ich mir so denke, das ist so ungeistlich. Das ist so simpel. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nach Statistiken eines der wichtigsten Punkte heute. Ist, Gott antwortet der Schöpfung mit den Grundbedürfnissen. Das Erste, was Gott macht, ist nicht Feuer vom Himmel. Das Zweite, was Gott macht, ist auch nicht irgendwie ein fettes Reden und Erbauen und einmal eine krasse Heilige Geistdusche. Sondern das Erste, was Gott macht, ist, dass er ihm Brot gibt, und Elia schläft. Und ich glaube tatsächlich, dass wir oftmals auch checken müssen, manchmal gebraucht Gott das Natürliche für das Übernatürliche. Also immer wieder auch, für mich ist immer wieder auch so, hey, wenn ich merke, dass ich fertig bin, wenn ich merke, dass ich ans Ende komme, wenn ich merke, ich komme da nicht weiter oder ich bin so, ich habe schlechte Gedanken, ist mein erstes Resümee immer, hey, ich lege mich erstmal schlafen. Ne? Ich gehe erstmal ausschlafen, 8, 9 Stunden, 10 Stunden und danach denke ich nochmal über die Situation nach. Weil Fakt ist einfach, mehr Schlaf ist gleich bessere Lebensqualität. Viele, also die deutschen Wissenschaftler empfehlen auch, dass wir 7,5 Stunden schlafen sollen. Trotzdem schlafen mehr als 50% weniger als 6 Stunden pro Nacht. Und trotzdem, wie gesagt, es gibt viele Wissenschaften, die auch dafür sprechen, schlaf mehr. Ne? Und das ist einfach eben ein Punkt, den ich mitgeben möchte. Ist manchmal, es sind einfach das Ausfüllen von Grundbedürfnissen das Beste, was du machen kannst. Ein gutes Essen, eine gute Mahlzeit, ne, dann nochmal einen guten Nachtisch und dann legst du dich schlafen. Total ungeistlich, total irreparabel, aber wir sehen es, dass Gott nicht als erstes kommt mit den fetten Reden und dann irgendwie Essen gibt, sondern erst Essen und Schlafen. Und es ist eben so etwas, wenn ich auch zum Beispiel mit Leuten rede, ich bin ein bisschen verhasst als Seelsorger, würde ich sagen. Nicht verhasst, aber nicht so beliebt, weil ich immer sehr ehrlich bin und immer schnelle Lösungen suche. Und eigentlich ist Seelsorger ja immer zuhören. Und deswegen, wir haben ein geniales Seelsorgeteam. Da die hören dir zu und helfen dir auch weiter. Aber ich, weißt du, so das Erste, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe Struggles auch, ne, auch mental. Und ich will einfach von vornherein sagen, bevor ich da irgendwie ein Ding auftue, und das ist total der Trigger, hey, es gibt Leute, die brauchen einfach wirklich professionelle Hilfe. Und es ist gar keine Schande. Leute, wenn ihr zum Therapeuten geht, es ist keine Schande. Es ist manchmal sogar sehr, sehr sinnvoll, was wir manchmal, es ist immer sinnvoll, da auch Hilfe zu holen, die professionell ist. Die Tipps, die ich heute weitergebe, sind einfach nur gewisse Dinge, die da helfen können. Versteht ihr? Und die auch bei vielen Leuten geholfen haben, wie zum Beispiel Elia. Aber trotzdem ist es nicht verkehrt, da auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und hier in der Church wird keiner verurteilt, der sowas macht. Ich hatte auch Seelsorgespräche, wir hatten alle Seelsorgespräche. Deswegen, hey, wer bist du, dann zu sagen, hey, ich bin kein Typ, ich brauche das nicht. Jeder von uns hat Momente, wo wir an die Grenze kommen. Und ich glaube, wir müssen manchmal einfach uns demütigen und auch wirklich sagen, hey, wir sind dann doch nicht so gut, wie wir oftmals denken. Aber was ich dann Leuten immer wieder auch frage, wenn Leute zu mir kommen, gerade so Teenager, 14, 15 Jahre alt, die erste Frage, die ich stelle, ist, hey, wie viel schläfst du eigentlich die letzte Zeit? Dann kommt zurück, ja, gestern bin ich um 2 Uhr ins Bett gegangen, 6 Uhr aufgestanden, ich so 4 Stunden als 14-Jähriger, wow. So, ne? Du bist noch im Wachstum. Ganz ehrlich, schlaf mehr, dann bist du auch größer. So, ne? So, ne? Ist so. Ja, sei gesund mit dir, ne? Das zweite ist, was ich dann frage, ist Bildschirmzeit. Und dann kommen die Leute so zu mir zurück. Das sind ernsthafte, wirklich ehrliche Leute, die sagen dann, hey, 8 Stunden. Und dann sage ich so, du bist doppelt so viel Zeit am Handy als am Schlafen. Und es ist nicht ein Ding, wo ich jetzt sage, okay, ist ein Teenager-Problem, sondern ich sehe ganz, ganz viele Leute, die wirklich mehr, also wirklich fast die doppelte Zeit am Bildschirm haben, als im Bett beim Schlafen. Und dann frage ich die nächste Frage, hey, hat dein Magen auch mal was anderes gesehen als die Burger vom Goldenen M? Na? Ernährst du dich ganz gut? Bist du mal gut unterwegs? Wann warst du das letzte Mal wirklich, hast du wirklich was Gutes auch zu dir genommen? Genügend Vitamine? Verstehst du solche Fragen? Und dann gehst du halt so eine Liste durch und dann checkst du plötzlich, hey, wenn wir diese Dinge umsetzen, ich glaube tatsächlich, dass die Lebensqualität deutlich höher wird. Manchmal sind die ungeistlichen Dinge wirklich das Geistliche, was du machen kannst. Manchmal ist Schlaf das Geistlichste, was du machen kannst. Der zweite Punkt, den ich mitgeben möchte, ist, Gott antwortet der Einsamkeit mit seiner Nähe. Und es ist für mich so der berührende Text, auch im Umgang mit Elia, weil wir uns immer wieder denken, okay, was hat Elia gebraucht jetzt in dem Moment? War es ein fettes Feuer, fettes Erdbeben? Nee, wir sehen es hier. Vers 11. Gott aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Was? Gott, du bist doch so groß, warum warst du nicht in diesem gemächtigen, gewaltigen Wind? Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Hey Gott, du bist doch souverän, du bist doch allmächtig, warum warst du nicht in diesem Erdbeben? Mächtig, Erdbeben, boom. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Hey, beim Feuer sollte doch was sein. Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und da war der Herr. Ein sanftes Säuseln, ein sanftes Flüstern. Und ich habe mir die Frage gestellt, ganz ehrlich so, also ich mag es ja immer, wenn die Macht und Herrlichkeit Gottes wirklich so kommt und dass es sich 40.000 Menschen geheilt werden auf einen Moment so, ne, und dann ist Gott real und dies und jenes, das wollen wir sehen, ne? Aber wir sehen es, dass Gott in diesen Flüstern Elia begegnet. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich in den Flüstern? Ich glaube, ganz simpel, die Antwort ist, weil ich kann nur flüstern, wenn mir jemand ganz, ganz nah ist. Ich kann nur flüstern, wenn wirklich, ich kann nicht zu dir da hinten in der letzten Reihe flüstern, ich muss dich anschreien. Aber ich kann zu dir flüstern, wenn du zu mir nach vorne kommst und ich ganz, ganz nah bin. Was zeigt Gott durch dieses Flüstern und dieses Säuseln? Er ist ganz, ganz nah. Und das spricht die Bibel auch davon, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und wir haben die gute Nachricht nach Epheser 2, Vers 10, Jesu Blut wurde für uns vergossen. Was ist das Ergebnis davon, dass das Blut vergossen wurde, sein kostbares Blut, dass wir wieder Nähe haben können mit Gott. Also es liegt nicht an Gott, wir können nicht Gott die Schuld dafür geben, dass er nicht nah ist, weil durch sein Blut ist die Nähe, so erreichbar. Wir sind wieder close zu Gott, wir können nah zu ihm sein. Aber die Frage ist, lassen wir diese Nähe zu? Weil das normale Ergebnis eines menschlichen Verstandes ist, hey, mir geht es nicht gut, also suche ich erstmal Distanz. Aber ich will dich voll ermutigen, dass du, das ist normal menschlich. Ich glaube aber, dass göttlich wird dich auch durch den Heiligen Geist inspiriertes Umgang auch mit Leid, mit Stress, ist es gerade in diesen Momenten, Nähe zu suchen. Naht euch Gott und er wird euch nahen. Jakobus 4. Seine Nähe ist erreichbar für dich. Hey, es ist die Realität, Leute. Wirklich so, so wichtig. Gott begegnet uns, gerade auch in diesen Leidzeiten, auch in diesem Moment, wo wir sagen, kein Bock mehr, will er dir ganz, ganz nah sein. Ich möchte zu dir flüstern. Und der dritte Punkt ist, Gott antwortet der Angst mit seinem Wort. Und Vers 9 spricht davon, und siehe, das Wort des Herrn kam. Wisst ihr, dass Angst, wie alle anderen, also wie Trauer zum Beispiel auch eine Emotion ist, und es gibt Statistiken, Caro und Esther Neufeld, also Caro Kniem und Esther Neufeld, genau, haben das aufgegriffen auch, das sind keine Geschwister, keine Sorge, aber die haben es aufgegriffen, auch in der Predigt vor 2 Monaten, und die haben davon gesagt, hey, eigentlich jede Emotion dauert 90 Sekunden lang. Nach der Neurowissenschaftlerin Jill Taylor, die hat eine Umfrage gemacht, auch eine Statistik ergeben aus den USA. Und alles, was danach kommt, ist von uns selbst erzeugt. bedeutet eine Emotion, wie zum Beispiel Angst, ist total normal. Wir können es nicht verhindern, dass wir Angst in unserem Leben haben, dass wir Trauer haben oder dass wir auch Trost benötigen. Aber die Art und Weise, wie wir mit dieser Emotion umgehen, ist so, so entscheidend. Und da müssen wir immer wieder so in unserem Bild auch wirklich so das auch festmachen, hey, das ist Wahrheit und das ist Lüge. Versteht ihr, so viele Menschen, guck mal, dass du, wenn du zum Beispiel Angst hast, es ist völlig normal, dass du Angst davor hast, okay, was könnten andere Menschen darüber denken, aber wie du damit umgehst, das ist das Entscheidende. Dass du auch vielleicht mal kurz Momente hast, wo du Angst eben hast, ja, okay, was ist, wenn wir jetzt die Jugendlichen vergessen, keine Ahnung was, ne? Solche Ängste sind völlig normal, aber wie wir damit umgehen, weil wir können immer noch sagen, hey, die Bibel spricht davon, fürchte dich nicht. Die Bibel ist da und es ist so wichtig, weil Gott möchte deiner Angst mit seinem Wort begegnen. Angst geteilt durch sein Wort ist gleich Frieden. Angst geteilt durch sein Wort. Angst haben wir und dann antworten wir damit und sagen, hey, wir schneiden es auf und sagen, hey, sein Wort, was ist die Wahrheit, was in seinem Wort ist? Hey, alle Dinge werden mir zum Besten dienen. Hey, Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Solche Dinge. Und es gibt ja gleich Frieden. Doch wir müssen immer persönlich in uns halt persönlich abchecken, okay, was ist Lüge und was ist Wahrheit? Ich hatte einen Moment, deswegen habe ich hier diesen Hundekotbeutel dabei. Ohne Hundekot, keine Sorge. Ja, also so, das habe ich mir nicht getraut, mit Hundekot hier anzukommen. Aber so versteht ihr, ich hatte so einen Moment, und das ist eigentlich total peinlich. Das war vor der Siebenkirchstraße und da war so ein Karton und da war so eine Flüssigkeit drauf, so eine braune Flüssigkeit. Und ich habe erst gedacht, okay, irgendjemand von den Jugendlichen hat seine Schokolade vergessen und die ist da geschmolzen. Habe das dann so genommen und meine Nase war ein bisschen zu. Und dann kommt Egos entgegen und er so, was riecht hier so nach Kacke? Ne? Und ich bin immer ein sehr empfindlicher Typ, ich bekomme sofort einen Wirkreiz. Ey, also ich habe dann gecheckt, da hat wirklich jemand, eine arme Person, drogenabhängig, hat dort hingekackt. Und ich habe das Ding da in meiner Hand gehabt. Und das ist halt eben so ein bisschen so das Ding, ne? Manchmal sind wir ein bisschen verblendet, manchmal ist unsere Nase zu, auch gerade in solchen Momenten, ne, wo wir einfach, weißt du, im Stress sind, wo wir einfach auch nichts mehr annehmen können, keine Ermutigung mehr annehmen können. Aber dann hilft uns das Wort, versteht ihr? Das Wort ist das Schwert. Was schneidet es durch? Es schneidet durch Wahrheit und Lüge. Das lässt uns dann diese Missbeutel ebenso auch erkennen. Und dann ist es immer wieder so, dann plötzlich habe ich, weißt du, so, du hast die ganze Zeit diese Gedanken, boah, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht geliebt. Und das ist so wie so ein Missbeutel, den wir manchmal mit uns rumtragen. Wir checken irgendwie, es ist nicht gut, aber wir tragen es trotzdem mit euch rum. Und dann gibt uns das Wort, diese Kraft wirklich, dieses Code, diesen Mist, ne, zu erkennen und zu checken. Warte mal, wenn Jesus wirklich alles gegeben hat für mich, er am Kreuz wirklich mehrere Stunden für mich gelitten hat, am Kreuz wirklich alles auf sich genommen hat, ausgepeitscht worden ist, warum? Wegen mir. Kann es doch gar nicht stimmen, dass ich wertlos bin. Versteht ihr? Dann hilft das Wort, eben diese Codebeutel zu erkennen. Und wir können diese Kotbeutel einmal wegschmeißen. Ja. Genau. So, versteht ihr? Und dann sind wir plötzlich wieder frei und wir merken, hey, irgendwie riecht es hier nicht mehr so nach Kacke. Hier riecht es nicht mehr so schlimm. Mein Leben ist doch ganz, ganz gut. Warum? Weil wir uns auf die Wahrheit des Wortes stützen, Leute. Aber die Realität ist wirklich eins. Immer mehr Leute lesen weniger Bibel. Wir machen mehr Zeit hier als hier. Und das ist ein großes Problem, weil ich will dir eins sagen, wenn du viermal die Woche Bibel liest, kam eine Statistik raus aus den USA, ich will dir nur sagen, hey, was passiert, ne? Viermal die Woche Bibel lesen, nach Statistiken, Umfragen aus den USA, erzeugt 30% weniger Einsamkeitsgefühle. 30. Weil viermal die Woche, ich empfehle siebenmal die Woche Bibel lesen, okay? Siebenmal ist das Beste. 32% weniger Wutprobleme, wenn du viermal die Woche Bibel liest. 40% weniger Bitterkeit, 60% weniger spirituelle Stagnation. Stagnieren wir vielleicht im Leben, weil wir aufgehört haben, die Bibel zu lesen? Stagnieren wir in unserem geistlichen Leben, weil wir aufhören, sein Wort zu lesen? 61% weniger Konsum von Pornografie, 200% mehr Lust, den Glauben zu teilen. Also, du stellst die Frage, wie kann ich mehr Leuten von Jesus erzählen? Ich fühle mich nicht mutig genug. Fang an, sein Wort zu studieren. Und tiefer zu stehen und zu checken, was macht eigentlich Sünde mit uns? Und was ist eigentlich das Angebot Jesu, was da ist durch das, was er am Kreuz vollbracht hat? Und bald ist übrigens auch, wie gesagt, Herz wie die Stadt. In einer Woche und einem Monat ist schon wieder Surf Day. Wir sollten wieder anfangen, Bibel zu lesen, wenn wir mutig auf der Straße sein wollen. Halleluja. Das passiert, wenn wir viermal die Woche Bibel lesen. Und ich will dich so voll ermutigen. Leute, wie gesagt, ich will keinen, und hier wird auch keiner verurteilt, der mit schlechten Gedanken zu kämpfen hat. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ich glaube, 3 Schritte können dir einfach helfen. Und manchmal ist es auch dran, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Wir haben ein geniales Seelsorgeteam. Oder auch vielleicht noch eine Stufe weiter, würde ich auch eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Keiner verurteilt dich. Hauptsache, du kommst da wieder raus. Aber ich will dich einfach voll ermutigen. Hey, wir haben jetzt lang genug sind wir gerannt. Lang genug sind wir von Stress und haben uns treiben lassen und dies und jenes. Wir sind lang genug überfordert gewesen. Heute ist wirklich ein Tag der Freiheit. Jesus selber sagt aus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Für die Leute, die erquicken nicht verstehen, das ist ich. Das ist etwas, ich will euch frei machen. Du kannst frei sein von dem Belast. Du kannst frei sein von der Hundekacke in deinem Leben. Aber wir müssen ihn einladen. Und es braucht manchmal eben so diese Demut, wo wir neu sagen, Gott, ich will dir erstmal demütig sein vor Gott und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dein Eingreifen und gleichzeitig auch demütig sein und checken, hey, Gott gebraucht auch Menschen, um mir zu helfen. Du bist nicht die einzige Mutter mit Problemen. Du bist nicht der einzige Vater mit Problemen. Du bist nicht der einzige Jugendpastor mit Problemen. Du bist nicht der einzige Pastor mit Problemen. Du bist nicht der einzige Techniker, Dreamteamler mit Problemen. Wir sind alle Menschen, wir kommen alle an unsere Grenzen. Wir sind alle nicht perfekt, aber wir dienen einem perfekten Gott. Amen. Lass uns doch mal kurz unsere Augen schließen. Lass uns doch unsere Augen schließen. Und ich will einfach wirklich auch Leute voll ermutigen. Hey, ich will jetzt auch gleich beten für Leute, wo ihr merkt, hey, David, das, was du gerade gepredigt hast, ich bin überfordert, ich bin gestresst, ich komme an meine Grenzen und ich bin auch irgendwie enttäuscht, erschöpft. Ich glaube wirklich, dass ich als David Schneider dich nicht erquicken kann, sondern Jesus. Und deswegen wollen wir wirklich heute wirklich eine Zeit nehmen, wo wir wirklich auch kurz beten, wo wir wirklich den Heiligen Geist einladen und wirklich neu sagen, Jesus, erquicke du uns. Und dafür, was es von dir braucht, ist einfach, ich möchte gleich beten, aber ich möchte einfach wirklich echt dich bitten, dass du kurz ein Handzeichen gibst, dass ich für dich beten kann. Dass du kurz ein Handzeichen gibst. Jetzt, wo du sagst, hey, das hat irgendwie voll auf mich zugetroffen, dass du kurz dich meldest, Dankeschön für eure Hände. Und dass ich für euch beten kann, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke für die Ehrlichkeit. Und ich bete kurz, Heiliger Geist, du hast jede Hand gesehen. Und ich lade dich komplett ein. Du bist der, der uns hilft. Du bist unser Beistand. Du bist der, der uns beisteht und der bis ans Ende der Zeit mit uns ist. Und du selber hast gesagt, dass der Sohn Jesus wirklich uns erquicken will. Und ich bete wirklich aus, dass wirklich diese Erquickung, diese Freisetzung auch wirklich kommt, Jesus. Ich bete wirklich für göttliche Strategien, ich bete für göttliche Menschen in unserem Umfeld, die uns helfen, wirklich mit dieser Situation umzugehen. Und danke, Jesus, dass für dich kein Problem zu groß ist, kein Umstand zu groß, keine Depression zu groß, kein Angstzustand zu groß ist, sondern dass du alles wegnehmen kannst in einem Moment. Und im Glauben sagen wir das aus, dass du uns jetzt heilst und befreist. Amen.